ist ja schon ab und zu mal vorgekommen, auch so zu hohen Feiertagen, dass ich predigen darf. Aber irgendwie dieses Mal war das irgendwie anders, wirklich auch vom Gefühl her anders. Ich habe mich total drauf gefreut und finde es cool, in so viele Gesichter zu blicken und den einen oder anderen zu sehen, der relativ selten hier ist. Und deswegen ist es mir persönlich ein großes Privileg, vor euch sprechen zu dürfen. Ich würde gerne noch beten zu Beginn. Herr, dein Gefäß möchte ich sein. Ich bitte dich, Herr, dass du sprichst, dass nicht ich rede. Dass wir etwas durch deinen Geist einfach von deiner Klarheit bekommen. Herr, Weisheit von dir, Herr, dass wir erkennen und verstehen, Herr, was du uns heute sagen möchtest, dass es uns wirklich nicht nur im Kopf landet, sondern auch im Herzen, Herr. Amen. Letzte Woche hatte ich am Sonntag die Predigtreihe fortgesetzt. Das Oberthema lautete, was es braucht, wenn es dunkel wird. Ja? Ihr erinnert euch, es geht so in dieser Predigtreihe um Werkzeuge, wovon ich überzeugt bin, die wir benötigen in einer Welt, die zunehmend komplexer, schwieriger und auch dunkler wird. Und ihr hörtet erst Ausführungen zu den Werkzeugen Wahrheit und Liebe. Und ich lese nochmal den Ursprungstext. Ich denke, es nervt euch vielleicht langsam ein bisschen, weil ihr ihn wieder hört. Aber es hat auch was Gutes, ja, wenn man diesen Text nochmal und nochmal hört. Und ich glaube, er hat auch was mit Ostern zu tun, aber da komme ich später zu. Markus 13, 28 bis 37. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reist, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen sollte. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Soweit der Bibeltext. Letzten Sonntag hörten wir dann etwas über Wahrheit und etwas über die Liebe. Und heute ist die Fortsetzung davon. Heute soll es darum gehen, Wahrheit und Liebe wie und warum jetzt? Und ich möchte noch ergänzen, was hat das alles mit Auferstehung zu tun? Was hat das mit Auferstehung zu tun? Wir feiern heute Ostersonntag und ich war unsicher, aber beim Vorbereiten ist mir klar geworden, hey, das passt unheimlich gut zusammen. Eine kurze Zusammenfassung vom letzten Sonntag, wer letzten Sonntag nicht da war, damit ihr ein bisschen reingenommen seid. Jesus ist in der Selbstoffenbarung seiner Göttlichkeit, Wahrheit und Liebe in Perfektion. Liebe bis in den Tod, Wahrheit in der Erfüllung des Gesetzes, in seinem Gehorsam dem Vater gegenüber und in Jesu Gerechtigkeit. Wahrheit und Liebe ist Gottes, ist Jesu Natur. Wir hatten darüber nachgedacht, dass in unserer heutigen Zeit Wahrheit nicht mehr so klar definiert ist. Und auch verstanden, dass in geistlicher Sicht es aber eigentlich alles mit Wahrheit anfängt. Erst die Wahrheit, dann der Glauben, dann unser Verhalten. Und dann hatte ich euch aufgefordert, euch für ein Vorbild zu entscheiden. Kann ich noch mal ein Bild haben? Das war die eine Wahl, die ihr hattet, Jesus. Und das war die andere Wahl. Ich nenne es mal Pippi Nietzsche. Ja, also Friedrich Nietzsche und Pippi Langstrumpf. Pippi Nietzsche. Also entweder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, also Jesus, oder ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, beziehungsweise Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Ich hoffe, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen in der letzten Woche, wenn ihr wirklich darüber nachgedacht habt, ob ihr euch entscheiden wollt. Danke für das Bild. Und dann haben wir erkannt, dass in dieser heutigen postmodernen Welt, in der wir leben, eigentlich jeder selbst der eigene Herr über Wahrheit ist. Ganz auf Linie der Ursünde. Ja? Ich bin wie Gott und mit einem zerstörerischen Einfluss auf diese Identität, auf Glauben, auf die Gesellschaft, auf das Miteinander. Und dann war Durchatmen angesagt, die unabhängige Integrität der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen Satz erinnern könnt. Wahrheit ist und bleibt wahr, auch wenn sie ignoriert wird, auch wenn sie abgelehnt wird, auch wenn sie nicht geglaubt wird. Gott beansprucht, Wahrheit zu sein. Er, Gott, ist integer und treu. Er ist nicht beliebig, er ist nicht lieblos. Ich hatte an Jaels kleine Tochter erinnert. Gott ist nichts egal. Ja? Ihm ist nichts egal. Und dann hatten wir dieses Flipchart über die Mengenlehre der Liebe zusammen erarbeitet. Ja? Drei Bereiche in Kreisform abgeteilt. Philia, diese geschwisterliche, familiäre Liebe. Eros, die Liebe zwischen Mann und Frau. Und Sexus, die körperliche Liebe. Und dann hatten wir Agape und ich habe sie mal Alpha-Liebe genannt. Und dann habe ich eine These aufgestellt, dass Agape so allumfassend ist und dass sie diesen anderen Teilmengen, diesem Philia, Eros und Sexus, dass sie Halt gibt und Identität, Kraft und Dynamik. Also ohne Agape lost in space. Ja, das war so der Rahmen. Und ich habe euch versprochen, euch heute eine neue Form der Liebe vorzustellen, die Omega-Liebe, habe ich sie mal genannt. Und sie hat direkt was mit Auferstehung zu tun. Aber dazu später. Da spanne ich euch noch ein bisschen auf die Folter. Soweit erstmal die Zusammenfassung von letzter Woche. Und ich hoffe, dass ich euch überzeugen konnte, dass Wahrheit und Liebe wichtige Werkzeuge sind. Kommen wir also zum letzten Punkt. Wie und warum jetzt? Und der ein oder andere mag es, wenn es drei Überschriften gibt, deswegen heute drei Bilder. Die Medaille, Justitia und die Walnuss. Ja, ich habe euch heute ein paar Walnüsse mitgebracht. Das Wie. Für das Wie hilft es, sich Wahrheit und Liebe nochmal genauer anzusehen. Jürdes, letzte Woche, als wir zusammengesammelt haben, was gibt es für Liebe, hat ein gutes Beispiel gebracht, was uns hilft, die Sache ein bisschen besser zu erschließen. Und zwar das Wort Selbstliebe. Und jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Christen, der sagt, pfui, Spinne, Selbstverleugnung ist heilig, aber nicht Selbstliebe. Wir müssen uns selbst verleugnen. Nun schauen wir, was Jesus sagt, als er nach dem wichtigsten Gebot, Achtung, ich will so ein bisschen diese zwei Welten nochmal konstruieren, ja? Bereich Wahrheit und Bereich Liebe. Also dieses wichtigste Gebot, wo ich sage, das ist für mich eher Bereich Wahrheit, ja? Gefragt wird. Also Jesus wird gefragt, Markus 12, 28 bis 24. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit dem ganzen Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Was ist diese Selbstliebe? Achtung, es ist nicht die Omega-Liebe. Das ist noch was anderes, was ich meine. Aber sich selbst lieben meint hier nicht Narzissmus. Ja? Also das kennen wir auch in unserer Gesellschaft. Narzissmus, übersteigerte Selbstliebe. Sondern es geht darum, ich brauche eine gesunde, feste Basis, um jemand anderes zu lieben. Ich muss mir meiner selbst, meiner Identität in Christus bewusst sein. Hier in Deutschland würden wir sagen, ich muss im Reinen mit mir sein. Ja, ich muss mit mir im Reinen sein. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Und ich denke, dieser Prozess des im Reinen mit sich sein oder werden bedeutet auch Vergebung. Interessant, dass auch im säkularen Bereich, wenn Krieg ist und dann Frieden stattfinden soll, Verhandlungen, Versöhnung stattfinden soll, dass dieses Thema Vergebung auf einmal eine Rolle spielt. Ja, ist eigentlich überhaupt kein säkulares Konzept, aber man merkt, man kommt nicht voran, ohne dass einer aufhört zu hassen und zu vergeben. Jetzt könnte man hier aber aufs Glatteis geraten. Denn in der Welt bedeutet, mit sich ins Reine kommen, bedeutet, sich selbst zu vergeben. Wir hatten das mal im Hauskreis, da hat mich das mal herausgefordert, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und ich bin überzeugt, dass wir persönlich nicht dazu geschaffen sind, uns selbst zu vergeben. Ich glaube, wir belügen uns, wenn wir das glauben, dass wir das können. Selbstliebe bringt mich zur Buße. Und ich bekomme Vergebung beim Herrn. Ich glaube, wir brauchen den Schöpfer. Wir brauchen seine Liebe, seine Vergebung, um frei zu werden. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der Schöpfer, dass Gott diese, nennen wir mal, Sollbruchstelle, dass wir es nicht schaffen alleine, dass er die extra eingebaut hat, damit jeder Mensch merkt, ich komme mit mir nicht ins Reine. Ich finde nicht die Basis, ich finde nicht die Kraft, die ich brauche. Dicht dran. Dir fehlt nicht etwas, sondern dir fehlt jemand. Und das ist der für dich gestorbene und auferstandene Sohn Gottes. Jesus Christus ist sein Name. Schaut auf das Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da wird es ganz klar, ganz deutlich. Wir kommen der Sache näher und wir merken, dass diese Welten Wahrheit und Liebe schon mal irgendwie sehr eng beieinander liegen. Schuld, messbar am Gesetz, das ist die Welt der Wahrheit, und Vergebung, Welt der Liebe. Und wir erkennen es ja auch direkt an Jesu Reaktion. Er wird nach dem Gesetz gefragt, also Welt der Wahrheit, was ist das wichtigste Gesetz? Und er antwortet mit der Aufforderung nach Liebe. Und es stimmt auch umgekehrt. In 1. Johannes 5, Vers 3 lehrt uns, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Eng beieinander. Ich sage, in der Agape-Welt ist Liebe ohne Wahrheit Lieblosigkeit. In der Agape-Welt ist Liebe ohne Wahrheit Lieblosigkeit. Ich zeige euch das am Beispiel des Evangeliums. Ohne die Wahrheit über die Sünde keine Buße. Und ohne Buße keine Umkehr. Und ohne Umkehr keine Vergebung. Und ohne Vergebung keine Gemeinschaft mit Gott. Das Kreuz wäre egal. Ich muss langsam über Lizenzgebühren für ihr als Tochter nachdenken. Also das Kreuz wäre egal. Und deswegen, in Agape-Liebe ist Liebe ohne Wahrheit Lieblosigkeit. In der Jesus ist die Wahrheit-Welt, ist Wahrheit ohne Liebe Halbwahrheit. Und Halbwahrheit am Ende ist Lüge. Deswegen muss beides in Balance kommen, in Perfektion. Oh, ich habe echt gehadert mit diesem Bild der Balance. Aber das ist so, bis dahin bin ich gekommen. Und das können wir Menschen nicht von uns aus. Es funktioniert nicht. Denn was passiert, wenn wir keine göttliche Balance für Wahrheit und Liebe bekommen? Unser Bruder Reinhold Assor hat dazu folgende Sätze geprägt. Wahrheit ohne Liebe ist Härte und Liebe ohne Wahrheit ist Schwäche. Wahrheit ohne Liebe ist Härte und Liebe ohne Wahrheit ist Schwäche. Also wie kriegen wir diese göttliche Balance hin zwischen diesen zwei Antipolen, die eigentlich scheinbar sich widersprechen? Ich habe euch ein Experiment mitgebracht. Ich brauche mal einen Freiwilligen, der sich traut, sich die Augen verbinden zu lassen. Ist nichts Schlimmes. Irgendjemand, der freiwillig ist? Oh, sehr gut. Danke. Anja, wärst du so freundlich und würdest die Augen verbinden? Wirst du sie drehen, dass die Gemeinde sie sieht? Ich gebe dir jetzt mal etwas in die Hand. Was würdest du sagen, was das ist?
Das ist ein Deo.
Ein Deo, okay. Jawohl. Alles klar. Das ging sehr schnell. Ja, okay, ja. Sehr gut, okay. Also, ich gebe mal ein paar Alternativideen. Ja, Deo ist schon ganz okay. Es könnte auch, ich weiß nicht, wer kennt noch Pronto? Also dieses Möbelspray. Meine Oma hat da immer Vorräte gehabt. Ne? Pronto, Möbelspray. Es könnte auch tatsächlich eine Farbdose sein.
Nee, Farbdose ist das nicht.
Farbdose ist es nicht. So, jetzt, okay, okay. Also du sagst,
das stinkt.
Du sagst Deo, okay.
Jetzt, ich habe halt eine schöne Nase.
Ja.
Weil wenn wir vor die Flamme kommen, ist meine Nase schnell
da. Ah, okay. Gut. Traust du dich, dass ich dir was auf die Hand sprühe?
Ja. Oh je, das ist ein bisschen für einen Raum ist das und kalt.
Also das ist kalt, genau.
Besser für die Autos ist das, glaube ich.
Okay.
Zu gebrauchen, würdest du, wenn man frostig
ist. Okay, fast richtig. Es ist Kältespray aus Sport, Kältespray. Aus der Sportmedizin. Ja?
Sportmedizin.
Ja, danke. Ich habe auch vorher, ich habe es vorher bei mir ausprobiert. Also es riecht ganz lecker nach Eukalyptus. Ja, also ich wusste vorher, dass es nicht schlimm wird. Okay. Danke für deinen Mut. Es hätte auch noch Rasierschaum sein können, ja? Das wäre auch lustig geworden. Oder Sahne, eine super Idee. Also wenn ich die Predigt nochmal nehme, dann, da, ich glaube, dann nehme ich Sahne mit, ja? Der Schlüssel für eine kraftvolle Wahrheit und Liebe ist, ist die perfekte Balance. Und ich glaube, der Schlüssel ist der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist ist es, als ob wir mit diesen Werkzeugen, mit Wahrheit und Liebe, wie mit verbundenen Augen arbeiten würden. Wahrheit ist nicht nur Wissen, ja, anfassen, Wissen, das reicht nicht, sondern Wahrheit ist Erkennen. Und der in uns wohnende Heilige Geist ist wie Sonnenlicht in unserem Leben. Sonnenlicht bringt einmal Licht hinein in unser Leben, ja, deckt Wahrheit auf aus meiner persönlichen Dunkelheit. Was verstecke ich vor dem Herrn? Ja, ich selber ziehe ja Sachen ins Dunkle in meinem Leben. Was verstecke ich vor dem Herrn? Was verstecke ich vor den Menschen? Und es offenbart auch die zunehmende Dunkelheit der Welt. Da sind wir immer schnell dabei. Ja? Also die Dunkelheit in der Welt ganz schnell, aber es ist auch bei uns selber. Und der in uns wohnende Heilige Geist ist wie Sonnenlicht in unserem Leben. Er bringt Wärme in unserem Leben. Ein Bild für Liebe. So viel Sprengkraft, dass wir selbst Feinden vergeben können und dass wir sogar Feinde ehrlich und von ganzem Herzen lieben können. Geschwister, macht euch da nichts vor. Ich rede nicht von diesem oberflächlichen, ja, ja, ich weiß, dass ich das tun muss und lasse ich los, muss ich ja nicht mit befreundet sein. Das ist der Anfang. Ich glaube, es geht tiefer. Also ich habe es erlebt, auch gerade bei anderen, dass ich sage, wow, da ist auf einmal eine enge Beziehung da zwischen zwei Leuten, die sich vorher überhaupt nicht leiden konnten. Das kann nur der Herr gemacht haben. Das meine ich damit. Nur in der Kraft des Heiligen Geistes gelingt Feindesliebe. 1. Johannes 4, Vers 8 bis 13 lehrt uns, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, dass nicht wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so liebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Also der Heilige Geist ist Quelle der Erkenntnis von Gottes Gerechtigkeit als auch von Quelle der Liebe. Und in diesem Bild des Weinstocks und der Reben ist auch der Heilige Geist, der gibt auch Struktur, also Architektur, Statik, Kraft, Dynamik. Das sind eigentlich Sachen, auch die sich auch widersprechen, Statik und Dynamik. Ja? Aber das ist das, was der Heilige Geist kann. Er ist so stark, so cool. Und der Heilige Geist kann Wahrheit und Liebe in perfekt ausbalancieren, weil er Gott ist. Er ist nicht bloß irgendein Nebenprodukt. Er ist Gott. Es ist nicht vorstellbar ohne den Heiligen Geist. Wahrheit und Liebe, Gerechtigkeit und Gnade können nur durch den Heiligen Geist richtig verstanden werden. Denn nach menschlichem Verständnis ist Gott nicht gnädig. Nach menschlichem Verständnis ist Gott nicht gerecht. Warum? Weil nach menschlichem Verständnis Strafen Gott ist nicht gnädig, barmherzig, sondern er ist gerecht, denn er straft nicht doppelt. Ja? Wir sagen uns, ja, ich habe doch eigentlich Strafe verdient. Nein, Strafe ist schon getragen. Der Tod ist schon eingetreten für unsere Schuld. Und Gott ist nicht gerecht, sondern gnädig und barmherzig, denn er opferte sein unschuldiges Kind für die übelsten Verbrecher dieser Welt. Das kriegst du mit menschlichem Verständnis nicht hin. Das kriegst du nicht gefasst. Ich habe noch mal eine Frage an dich. So mit verbundenen Augen, das ist Eissprichfühlen. Wie hat sich das angefühlt, die Augen verbunden zu bekommen und nicht zu wissen, was auf einen wartet? Aha. Ja, würdest du sagen, es war ein bisschen Handicap? Es war ein bisschen, du warst eingeschränkt einfach, ja?
Ja.
Okay. Handicap. Ich habe euch eine Dame mitgebracht mit Handicap. Seht ihr sie? Diese Dame ist sehr bekannt dafür, dass sie was ausbalancieren will. Justitia. Warum ist Justitia blind? Weil sie die Person nicht ansehen soll, um ein gerechtes Urteil zu fällen. Sie soll die Person nicht ansehen. Wir haben erkannt, wir müssen mit offenen Augen die eine Person ansehen, Jesus Christus, um gerecht zu sein. Komplett anderes Bild. Wir müssen hingucken, aber wir müssen auf die eine Person gucken, auf Jesus, um wirklich gerecht zu sein. Ihr Justitias Handicap ist nicht, dass sie blind ist. Ihr Handicap ist, dass sie den Heiligen Geist nicht kennt, sondern selber eine mangelhafte Göttin ist. Sie kennt den Heiligen Geist nicht, sie ist selber eine mangelhafte Göttin. Und der Gottvater, der uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der aber sieht uns. Das ist unsere Jahreslosung. Du bist der Gott, der mich sieht. Keine verbundenen Augen, er schaut hin. Danke für das Bild. Es geht aber noch weiter. Die Balance hat ein Geheimnis. Und um das zu begreifen, müssen wir dieses Bild, also der zwei Seiten einer Medaille, etwas weiterentwickeln. Ich habe euch ja schon gesagt, ich bin nicht so kreativ, ja, aber es tut mir leid, aber ich muss die Bastelstunde mit euch machen. Ich brauche noch mal einen Freiwilligen mit einem besseren mathematischen Verständnis, besseren mathematischen und räumlichen Verständnis. Wer könnte das sein? Also der in Mathe und räumlichem Vorstellungsvermögen. Wer hat hier Mathe studiert? Also ein Freiwilliger. Es ist nicht so schwer. Danke, Heiner. Also folgende Bastelstunde. Das soll eine Medaille sein. Ja, okay. Einverstanden? Medaille. So, dann gibt es ich sag jetzt mal okay, Wahrheit, ja? Okay? Und wir wissen ja, die Medaille hat zwei Seiten, okay? Jetzt wird es freihändig. Was gehört dahin?
Liebe.
Ihr passt gut auf, sehr schön. Okay, Wahrheit und Liebe. Und bitte glaubt mir, das soll eine Medaille sein. Wir haben zwei Seiten, ja? So, Heiner, jetzt fängt es an. Etwas schwieriger zu werden. Ich schneide es erstmal aus. Und Heiner kann sich in der Zwischenzeit Gedanken darüber. Ich habe extra eine große Schere mitgebracht, damit ihr seht, dass ich hier mit gefährlichen Instrumenten arbeite. Danke fürs Helfen, Christiane. Heiner, wie viele Dimensionen haben wir im Augenblick noch bei diesem Bild? Zwei Dimensionen, ja? Okay. Ich bin deiner Meinung. Das soll ich auch sagen, als jemand, der in Mathe durchgefallen ist.
Ich meine, man könnte die Dicke des Papiers noch als dritte Person.
Also, danke, Christiane. Sie ist als idealtypisch, ja? So, Wahrheit, Liebe. Jetzt muss ich kurz nochmal auf mein Skript gucken, ob ich auch nicht falsch ausgeschnitten habe. Genau. Also zwei Dimensionen, ja? Wie viele Seiten haben wir bei dieser Medaille?
Nur zwei.
Auch zwei, ja? Also zwei Dimensionen, zwei Seiten, ja? Wir haben... Genau. Und ich bin in Mathe durchgefallen. Ja? Also das ist der Unterschied. Wir haben regelmäßig ein Problem im Verständnis von geistlicher Wahrheit. Und zwar denken wir zweidimensional. Ganz oft denken wir zweidimensional. Gott ist aber nicht eindimensional. Er ist mindestens dreidimensional. Und zweidimensional heißt Wahrheit und Liebe. Würdest du mal bitte halten? Mach die Medaille mal ein bisschen kaputt, ja? Zwei Dimensionen, ja? Wahrheit und Liebe, okay? Zwei Seiten der Medaille. Jetzt kommt der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Tacker. Wie viele Dimensionen? Wie viele Seiten? Versteht ihr? Wir machen aus was Zweidimensionalem, was Dreidimensionales, also eigentlich eine Sache, die komplexer ist. Und bei diesem Beispiel wird aus zwei Seiten eine Seite. Weil wenn du auf dieser Seite lang gehst, wirst du sehen, es gibt keine zwei Seiten. Es gibt nur eine Seite. Und das ist Gott. Er trennt gar nicht zwischen Wahrheit und Liebe. Er ist Wahrheit und Liebe nicht nur verzahnt und so eng beieinander, sondern bei ihm ist das gar kein Unterschied. Danke, Heiner.
Kannst du nachher anbieten, dass alle das nochmal nachprobieren?
Ja, gerne. Ich hoffe, ich habe es richtig zusammengedreht. Kann es sein, dass es bei Gott keine zwei Seiten der Medaille gibt, sondern nur eine? Wenn ich sein Wort lese und erkenne, wie integriert bei ihm Wahrheit und Liebe sind, wie verzahnt, das kann gar nicht auseinanderdividiert werden. Das ist tatsächlich eine Seite. Wir Menschen und auch Theologen versuchen das aber immer wieder, es auseinanderzuziehen. Und dann sind wir jetzt bei der Frage nach dem Warum jetzt. Warum jetzt? Es gibt eine große und eine kleine Perspektive. Die große Perspektive ist Endzeit. Wir leben in dieser Zeit und der Teufel, der tut Folgendes. Der tippt entweder auf der einen oder auf der anderen Seite dieser Waage, wo wir denken, es muss ausbalanciert werden zwischen Wahrheit und Liebe, da tippt er drauf. Denn der Teufel ist ein Fan von Halbwahrheit und er ist ein Fan von Lieblosigkeit. In kirchlichen Kreisen wird seit Jahrzehnten Liebe überbetont. In der Kirche wird versucht, das Evangelium bestmöglich an das postmoderne Weltbild anzupassen. Und dabei passiert aber ein Fehler, denn Agape ist nicht blind. Agape ist nicht blind. Es wird geistlich zunehmend dunkler. Wenn wir diese integrative Sicht auf Wahrheit und Liebe aufgeben, dann funktionieren auch die anderen Werkzeuge nicht mehr richtig. Semper Fi, für immer treu, ja wem gegenüber denn? Wenn der Gott, den ich kenne, deutlich abweicht von dem Gott, den du kennst, sind wir dann denn demselben Gott treu? Das funktioniert nicht in dieser Weltsicht. M&Ms, mutig missionieren. Ja, mit welchem Evangelium? wenn der Sühnetod in Frage steht, weil man ihn ja auch nicht mehr braucht, denn Sünde liegt im Auge des Betrachters, keine Notwendigkeit der Buße, keine Umkehr. Und wenn man mit ihm den Sühnetod nicht mehr braucht, dann braucht man Jesus ja eigentlich auch nicht mehr wirklich, zumindest nicht am Kreuz. Und wenn man sich im Sinne der abrahamitischen Religion doch darauf einigen könnte, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, dann gäbe es endlich Gemeinschaft mit Juden und Moslems, weniger Krieg, so wie im House of One in Berlin. Das House of One in Berlin. Drei Religionen, ein Gotteshaus. Errichtet auf dem Fundament einer alten christlichen Kirche. Und wenn man es streng demokratisch sieht, sagen wir mal, alle drei Religionen werden von drei Leuten vertreten. Wir sehen es streng demokratisch, ganz im Sinne von Lessings Ringparabel. Der Jude wird sagen, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Der Moslem wird sagen, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Da sprechen die Mehrheitsverhältnisse ganz klar gegen unsere Auffassung, dass Jesus Gottes Sohn ist. Was ich toleriere, das promote ich. Wenn ich das Angreifen von wirklich von dieser Wahrheit, dass Jesus Gottes Sohn ist, wenn ich das toleriere, wenn ich sage, hey, es geht darum, einfach Gemeinschaft zu haben, komm, lass uns zusammen beten. Wenn ich das toleriere, dann promote ich das, dann sage ich, ja, das befördere ich. Wahrheit ist nicht Meinung. Wovon waren die Mehrheiten in der Vergangenheit überzeugt und lagen falsch? Zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe war. Ist mir klar, das war auch durch den Klerus, durch die Kirche stark gefördert. Aber die Leute haben es geglaubt. Die Erde ist eine Scheibe. Das war nicht die Wahrheit. Oder im Alten Testament, wir können auch in die Bibel schauen. Ja? 12 sind wiedergekommen aus dem versprochenen Land. Ah, ist schwierig. Nee, lassen wir lieber. Finger weg. Ist 10 von 12. 2 haben gesagt, hey, der Herr hat gesagt, das ist die Wahrheit. Und während man übrigens den historischen Bibelvers an der Kuppel des Berliner Stadtschlosses, der aus privaten Spenden restauriert wurde, von staatlicher Seite verhüllen möchte, weil es soll nicht mehr öffentlich dort stehen, dass Jesus wiederkommt und sich jedes Knie beugen soll, das ist ein Bibelvers, das soll verdeckt werden, sagt die Politik. Wird das House of One vom Land Berlin mit 10 Millionen Euro gefördert und vom Bund nochmal mit 20 Millionen Euro. Das ist die Welt, in der wir leben. Wir brauchen unsere Werkzeuge, denn es wird geistlich zunehmend dunkler. Ich komme zum Ende. Warum jetzt? Das war die große Perspektive Endzeit. Ich komme zu einer kleineren Perspektive, einfach mal zu nur heute. Heute ist Ostersonntag. Weil der Ursprung von Ostersonntag ist Wahrheit und Liebe. Warum? Wahrheit. Jesus war gehorsam. Er ist dem Willen des Vaters gefolgt. Er hat das Gesetz erfüllt. Das kommt ja aus dem Alten Testament, diese Opferdynamik, dieses, es muss jemand sterben, damit ich Schuldvergebung habe. Das ist Inbegriff des Tempeldienstes gewesen. Es musste sein. Wahrheit. Gesetz musste erfüllt werden. Auch nochmal eine ganz neue Perspektive auf, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Genau am Kreuz passiert genau das. Und Liebe, er tut es aus Liebe zu den Menschen. Sie sind ihm nicht egal. Er schafft Vergebung und bittet selbst am Kreuz um Vergebung für diese Menschen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Amen. Und jetzt kommt's, du auch. Du auch. Römer 6, Vers 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wow, da liest man schnell drüber weg. Aber puh, heftig, krass. Diese Auferstehung entfaltet Kraft für heute. Und ich nenne es die doppelte Auferstehung. Für den Tag der Wiederkunft des Herrn, wo wir leiblich auferstehen, auch. Und das ist ein Bereich, den haben wir immer gar nicht so auf der Pfanne. Ja? Dieses, ja, wir sind jetzt, haben ein neues Leben und strecken uns neu aus und sind befreit. Ja, das kriegen wir noch irgendwie auf die Pfanne. Aber dieses, hey, was passiert eigentlich, wenn wir gestorben sind und wenn wir dann körperlich auferstehen? Und jetzt sind wir bei der Omega-Liebe. Erinnert euch an die Frage der Sadduzäer an Jesus über das Thema Ehe in der Auferstehung. Ich lese es jetzt nicht. Ihr könnt das nachlesen, Matthäus 22, Vers 28 bis 30. In der Auferstehung, kurz zusammengefasst, in der Auferstehung gibt es keine Ehe mehr. Ich hoffe, dass die meisten verheirateten Leute jetzt hier das bedauern. Zumindest ein bisschen, hoffe ich. Ja? Also meine Frau und ich, wir machen immer Spaß. Wir sagen, wir wollen eine WG. Ja? Wir sagen, ja, hey, wir verstehen das, wir akzeptieren das auch, das ist die Wahrheit, hey, wir nehmen das an, aber WG wäre schön, weil, ach, das läuft gut, ist schön. Aber wir streiten schon über die Einrichtung, ja. Ich habe inzwischen gesagt, wird wahrscheinlich der Herr machen, aber okay. Was meine ich mit dieser Omega-Liebe? Ich brauche es nicht aufzeichnen, ihr habt das Bild ja noch vor Augen. Hier auf der Erde ist die Intensität der Liebe limitiert. Ich rede jetzt gar nicht, will gar nicht mal das Thema körperliche oder Liebe zwischen Mann und Frau. Da wird es noch vielleicht ein bisschen deutlicher. Das ist was Besonderes zwischen mir und Anja. Und es ist auch in der Familie oder in Freunden. Da ist was, wo wir sagen, hey, wenn da jemand ist, der sagt, oh, ich möchte auch so von dir geliebt werden. Ja? Das ist kein Schalter. Wir können das, also da gibt es Grenzen, okay? Da gibt es Grenzen. Der Heilige Geist mit der Agape-Liebe, ja, da merken wir, gibt es ab und zu so eine Grenzdurchbrechung. Ja? Dass wir sagen, ich kann auf einmal jemanden, den ich vorher überhaupt nicht ausstehen kann, den kann ich auf einmal richtig lieb haben, so wie ein Freund. Und wird vielleicht sogar so ein Freund. Ich verstehe unter Omega-Liebe, wirklich, das ist bloß eine Idee von mir, ja? Ich verstehe unter Omega-Liebe die finale Liebe zwischen allen Auferstandenen, die keine Unterschiede mehr macht. Warum? Weil die Liebe selbst mitten unter uns wohnt. Und was da passiert, jetzt muss ich doch mal, weil das ist ein Bild, was ich vorhin bekommen habe, als ich hier gesessen habe. Und zwar ein Bild über Gefäße. Ich hoffe, ihr könnt die Schale erkennen. Okay. Okay, ich mach noch mal hier oben, ja? Das ist unsere heutige Welt, ja? Wir haben hier Eros, Sexus, also das waren so die Lieben, ja? Philia, okay? Körper wird auch oft, ganz oft als Gefäß bezeichnet in der Bibel. Das ist unser Gefäß heute. Und im Idealfall ist das hier alles und alles ist eingebunden irgendwie, ja, durch Alpha, ja, Agape. Ja, genau. Denkt's euch, ja. So. Wir kriegen ja einen neuen Leib, einen neuen Körper in der Auferstehung. Neues Gefäß. Und ich glaube, dass hier diese Einzellieben, so ist zumindest die Beschreibung von Jesus, wir werden sein wie Engel, ja, ist hier nicht mehr, sondern weil die Liebe mitten unter uns ist, ja, in dieser neuen Zeit, in dieser neuen Welt. Deswegen seht es mir nach, dass ich dieses Modell geschaffen habe und sage Omega. Und übrigens fließt tatsächlich was und ich glaube, das ist Agape. Agape ist in meinen Augen etwas, was dort auch sein wird, ja, aber in einer anderen Form. Es ist nicht nur Agape hier, sondern für mich ist es was anderes. Es ist eine andere Ebene. Hier fließt das Wasser nach oben, ja, um so ein bisschen mal auch die Gedanken so ein bisschen herauszufordern und zu sagen, das ist unser Leib in der Auferstehung, das ist unser Leib heute. Also das ist bloß so eine kleine Idee. zum Thema Omega-Liebe. Genau. Also die finale Liebe zwischen allen Auferstandenen, die keinen Unterschied mehr macht, wenn die Liebe selbst mitten unter uns wohnt. Und im Heute, das ist ja die Zukunft, welche Auferstehungskraft haben wir heute schon? Der Heilige Geist, der Jesus auferweckt hat, also muss man sich auch nochmal vor Augen führen, der Heilige Geist ist der gewesen, der Jesus auferweckt hat, der wohnt in uns. Derselbe Geist wohnt in uns. Wahrheit, Verstehen des Gesetzes, Heiligung, Unterscheiden, Erkenntnis von Gottes Willen, seiner Natur, seinem Wort, Erkenntnis meiner Schuld und Befähigung zur Heiligung. Und Liebe, Vergebung, Gnade, Frieden. Wahrheit und Liebe als integrierte Einheit in göttlicher Kraft in uns, was auch noch aus uns rausströmt. Das, wenn das Menschen sehen, werden sie vielleicht erstmal überhaupt nicht begreifen. Und dann, wenn der Kairos da ist, der besondere Moment, und der Heilige Geist den anderen anrührt, dann gehen Augen auf. Und dann sind es nicht wir, sondern der Heilige Geist in uns, der das bewirkt. Letztes Bild. Wenn du eine Walnuss an der Sollbruchstelle öffnest, ergibt sich dieses Bild. Ja? Es ist ein bisschen, wenn man schaut, sieht ein bisschen wie ein Gehirn aus. Ja? Wenn du googelst, Walnuss und Gehirn, ja, kommt immer ganz viel, ja, die Walnuss ist gut fürs Nachdenken und so, ja? Aber ich rede jetzt von was Visuellem. Ja? Es sieht ein bisschen aus wie ein Gehirn. Und ich habe euch Walnüsse mitgebracht. Vielleicht könnt ihr die verteilen. Ihr habt zu Hause, okay, alles gut. Also jeder darf eine Walnuss nehmen, ich hoffe es reicht. Dieses Thema Gehirn, das soll für euch nochmal ein Anker sein. Wahrheit, ja, kognitiv, verstandesgemäß, ja, etwas, was ich erfasse, was ich verstehe, was ich erkenne, okay. Das ist Gehirn. Okay.
Dankeschön.
Ja, gerne. So, wenn du, bevor ich, noch nicht das nächste Bild, aber wenn du die Walnuss nicht an der Sollbruchstelle öffnest, sondern im rechten Winkel zur Sollbruchstelle, da brauchst du dann schon einen Trennschleifer für oder sowas, ja, also muss man sich schon Mühe geben, dann ergibt sich folgendes Bild. Das nächste Bild bitte. Ein Herz. Das ist, wenn du die Walnuss genau andersrum aufmachst. Und das wollte ich euch einfach so ein bisschen als Anker mitgeben. Ja, also ihr hattet ja schon Semper Fi im Kopf als ewig treu, dann die M&Ms als mutig missionieren und diese Walnuss als drittes Werkzeug, dass ihr sagt, ja, das integriert als dieses unendliche Band in mir, Heiliger Geist schafft es, Liebe und Wahrheit nicht in Balance zu bringen, sondern als Einheit zum Ausdruck zu bringen, in einer göttlichen Form, Art und Weise, dass es kein Widerspruch ist, dass es kein Gegensatz ist. Danke, Martha. Amen.